Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist der Wochenspruch für diese Woche in Römer 5, Vers 8. Und wie schön ist das zu wissen, dass Gott uns liebt und dass er das auch tut, obwohl wir so sind, wie wir sind. Ich begrüße alle ganz herzlich im Gottesdienst hier im Raum und auch an den Bildschirmen. Und zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass du für uns dein Liebstes gegeben hast. Hab Dank, dass du für uns da bist, wann immer wir dich brauchen und selbst dann, wenn wir glauben, dass wir es nicht tun. Ich bitte dich, dass du uns segnest, dass du diesen Gottesdienst segnest, dass du jeden Einzelnen ansprichst hier und bei uns bist. Amen. Wir wollen ein Lied zusammen singen. Das Lied Nummer 28, die Verse 1 bis 4, Wunderbarer König. Wir lesen die Schriftlesung, Johannes 3, die Verse 14 bis 21, zunächst auf Farsi.
همان گونه که موسی در بیابان مجسمه ای برنزی از مار را بر بالای چوبی بلند کرد، پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آورد حیات جاویدان یابد. زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که پسر یگانه خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید یابد. خدا پسر خود را به جهان نفرستاد تا مردمان را محکوم سازد، بلکه تا جهان را به وسیله او نجات بخشد. کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نوع محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست، ولی کسانی که به او ایمان نیاورند از هم اکنون محکومند، چون به یگان پسر خدا ایمان نیاوردند. محکومیت بی ایمانان به این دلیل است که نور از آسمان به این جهان آمد، ولی مردم تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند، چون اعمال و رفتارشان بد است. مردم از نور آسمانی نفرت دارند، چون می‌خواهند در تاریکی گناه ورزند، پس به نور نزدیک نمی‌شوند. مبادا کارهای گناه‌آلودشان دیده شود و به سزای اعمالشان برسند. ولی درستکاران با شادی به سوی نور می آیند تا همه ببینند که آنچه می کنند پسندیده خداوند است. آمین.
Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Es ist schön, dass ein paar Kinder da sind. Die dürfen jetzt nach unten gehen. Und wir singen ein Lied. Ich möchte uns einladen, dass wir zusammen beten. Wer das laut tun möchte, darf das gerne tun. Es darf aber auch jeder für sich selbst leise mit unserem Herrn sprechen. Ich schließe das Ganze dann ab. Vater, hab Dank, dass wir auf Ostern zugehen, dass du uns wieder aufs Neue zeigen möchtest, was du für uns getan hast, dass wir in deiner Hand sind, dass du für uns bist. Ja, Herr, hab Dank dafür und erinnere uns jeden Tag daran, dass du uns liebst. Amen. Wir singen das Lied 428, die Verse 1, 7 und 12. Befiehl du deine Wege.
lese den Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Die Israeliten zogen vom Berg Hor weiter in Richtung Schilfmeer. Dabei nahmen sie einen Umweg um das Land Edom herum. Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose: Wozu hast du uns aus Ägypten herausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Darauf schickte der Herr Giftschlangen zum Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Das Volk kam zu Mose und bat: Wir haben Unrecht getan, als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft. Daraufhin betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete Mose: Fertige eine Schlange aus Bronze an und stecke sie auf ein Feldzeichen. Jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen. Dann wird er am Leben bleiben. Da machte Mose eine Schlange aus Bronze, steckte sie auf ein Feldzeichen. Und tatsächlich, wer gebissen worden war und die Bronzeschlange ansah, blieb am Leben. Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, dass der die Wege, die Herzen lenkt. Er wird schon Wege für dich finden. Ich verstehe die Israeliten, dass sie gemeutert haben. Offenbar hat Gott keinen Weg gefunden, zumindest nicht schnell genug und einfach. Sie mussten einen Umweg gehen. Das wird im Bibeltext beschrieben. Sie hatten einfach keine Lust mehr. Sie wollten nicht mehr. Sie hatten randvoll, keinen Schritt weiter. 40 Jahre durch die Wüste. Also das war ja damals ein ganzes Menschenleben. Stellen wir uns vor, wir laufen unser Leben lang durch die Wüste. Und dann kurz vor Schluss, wir sehen schon das gelobte Land. Moment, wir machen noch mal einen Umweg. Wie viele sind auf dem Weg gestorben? Und wie viele Kinder sind im Wüstensand geboren? Wozu jetzt dieser Umweg? Bei dem Bibeltext habe ich an Ahmad gedacht, der ja als Nomade groß geworden ist. Immer weiterziehen, immer weiterziehen, immer weiterziehen. Wenn das das Lebenskonzept ist, das man hat und mit dem man groß geworden ist, dann ist das wunderbar. Aber das Volk Israel, die waren ja nicht nomadisch veranlagt. Die hatten ja eine Verheißung: Wir wollen ins gelobte Land. Kurz vorm Ziel, sie nahmen einen Umweg um das Land Edom herum. Ja, meine Güte, das Volk wurde ungeduldig auf dem langen Weg. Also ich hätte ganz bestimmt auch nicht gesagt: Ach, kein Ding, Leute, meine Geduld, die ist ja unendlich. Lasst uns mal noch einen Umweg nehmen, wird schon. Gott meint es gut mit uns. Jetzt noch ein Jahr länger oder nicht, ist doch egal. Ich wäre ganz vorne dabei gewesen. Ich hätte demonstriert. Ich hätte Schilder hochgehalten. Schluss mit dem Umweg, Schluss mit irgendwelchen Staus und vor allem Schluss mit irgendwelchen geistlich begründeten Umwegen auf der Strecke. Ich kann auch direkt ins Ziel. Also es ist ja wie, wenn man nach Hamburg will und kurz vom Elbtunnel umdrehen muss und über die Elbbrücken fahren. Was soll das? Ich will jetzt ans Ziel. Abfahrt Bahrenfeld, Altona, fertig. Ich wäre der Erste gewesen, der ein Schild gemalt hätte und sich am Wüstensand festgeklebt hätte, was nicht viel Sinn macht, und gesagt hätte: Verkürzung der Wüstenzeit von 40 auf 37,5 Jahre bei vollem Lohn- und Essensausgleich. Es reicht mir. Ich hätte natürlich etwas feiner formuliert, was das Essen angeht. Schluss mit dem schlechten Kantinenessen, 40 Jahre meiner Meinung nach reichen. Ich würde nie sagen, wie es im Bibeltext steht: Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen, würde ich mir nicht erlauben. Ein bisschen netter hätte ich es schon formuliert. Wobei ich mich ja auch manchmal unvorsichtig ausdrücke. Aber nein, das hätte ich nicht gemacht. Ich ekle mich vor dem Essen. Nun endlich steht das Volk Israel wenige Kilometer vor dem Ziel, vor dem Land, in dem Milch und Honig fließt, Der Weg ist noch mal versperrt, ja meine Güte. Ihr merkt, wie ich das hinziehe, ne? Jetzt wieder umkehren. Euch nervt ja das schon, dass ich das jetzt immer wieder sage. Ihr habt ja noch nicht mal Geduld, diesen Predigtext auszuhalten. Das ist ja nicht auszuhalten, dieser Predigtext. Die Stimmung ist schlecht. Das ist doch kein Wunder. Wer will es Ihnen verübeln? Und nein, ich hätte mich nicht abspeisen lassen von gut gemeinten Erklärungen. Gott geht mit seinem Volk nicht immer den kürzesten Weg. Wir sollen lernen, auch Umwege können gesegnet sein. Und wir sollen ja auch wirklich Vertrauen lernen. Quatsch, brauche ich nicht. Was soll das? Ich will ins gelobte Land, es ist mir verheißen. Und gerade wenn ich in Wüstenzeiten bin, brauche ich solche Sprüche schon gar nicht. Oh, dir geht's schlecht, Gott will dir damit wahrscheinlich irgendwas sagen oder so. Kann ich echt drauf verzichten? Dieser Bibeltext ist herausfordernd, für mich zumindest. Das kann doch nicht sein, dass ich mich in dieser Geschichte wiederfinden soll. So nach dem Motto, ja, dein Lebensweg ist lang und er ist gefährlich, er ist auch herausfordernd und du musst auch manche Umwege gehen, aber irgendwann kommst du dann ins gelobte Land. Das weiß ich doch, dass Wüstenwege gefährlich sind. Das weiß ich doch, dass ich die Zähne zusammenbeißen muss im Leben. Das weiß ich doch, dass das Leben kein Ponyhof ist. Das weiß ich doch. Hitze am Tag, Kälte in der Nacht, kein Wasser, gefährliche Tiere. Kann ich alles für mich selber auf meinen Alltag von Montag bis Freitag übertragen, wenn ich das unbedingt möchte. Und zu den äußeren Dingen noch die inneren Herausforderungen, Zweifel. Schuldgefühle, ja, gehört alles zum Leben dazu. Und die biblischen Geschichten, sie erzählen immer und immer wieder vom Murren, vom Aufbegehren des Volkes. Wann kommt endlich wieder eine Quelle? Nichts mehr zu essen, bis auf dieses weiße, klebrige Zeug, das zwar süß schmeckt, aber nach vielen Jahren auch wirklich nervt. Carsten, vergleiche dich mit Israel. Nee. Carsten, du bist ein Murr-Carsten. Immer begehrst du auf. Nein, bin ich grundsätzlich nicht. Mal habe ich solche Phasen, da murre ich. Und wenn jetzt gleich die Schlangen angekrochen kommen, dann wundern sich vielleicht manche nicht, weil ich ja manchmal wirklich murre und aufbegehre. Aber was wird hier für ein Gottesbild gezeichnet? Wenn wir murren, dann schickt er Schlangen. Sollen wir lernen, dass Gott uns beißen lässt, wenn wir nicht auf dem geraden Weg sind? Was wäre das für ein einfaches, ein schlichtes, auch ein dummes Gottesbild. Es wäre viel zu einfach, das, was da erzählt wird, als die Meckerei einer undankbaren Bande zu verstehen und das auf uns zu übertragen. Ich gehöre nicht zu dieser Bande. Ich bin nicht undankbar. Eine kleine Wortstudie hilft mir, mit dem Text umgehen zu können. Das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Verdrossen, übersetzt Martin Luther. Im Hebräischen heißt es, ihre Seele, alles, was sie lebendig sein ließ, ihre Vitalität, ihr Lebensmut, der war kurz. Man kann das keinem verübeln. Sie konnten einfach nicht mehr, sie hatten keine Hoffnung. Ein jüdischer Religionsphilosoph übersetzt dieses Wort ungeduldig oder verdrossen mit, sie hatten Geisteskürze. Geisteskürze, das kenne ich auch, Geisteskürze. Ich halte das nicht lange aus. Ich habe keine innere Vitalität, nur noch kurzen Lebensmut, nur noch wenig Hoffnung. Und wer will es den Israeliten verübeln? Wer will es mir verübeln? Wer will es uns verübeln, wenn wir einfach nicht mehr können, wenn wir kaputt sind, wenn wir gebeutelt sind? Geisteskürze. Mein Geist ist schon kurz und dann noch das. Mein Leben soll verkürzt werden. Gott schickt Giftschlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Ich finde, dieser Bibeltext ist eine Zumutung. Da ist man geistig kurz drauf, hat keinen Atem mehr, kann nicht mehr und dann noch diese beißenden Schlangen. Erziehungsmaßnahme. Strafe Gottes, davon ist in der Geschichte nicht die Rede. Achtung, Davon ist in der Geschichte nicht die Rede. Da tauchen einfach Schlangen auf. Übrigens genauso wie im Paradies. Da wird nicht erklärt, wo die herkommt. Das Böse ist einfach da. Gott ließ es hier zu, er sandte Schlangen. Aber warum, wieso, weshalb? Keine Begründung. Seien wir sehr vorsichtig, das zu deuten. Spannend ist, wie die Menschen, die nicht mehr können, denen die Vitalität fehlt, die Geisteskürze haben, mit dieser Situation umgehen. Und jetzt komme ich, zumindest für mich persönlich, so langsam dahin, dass ich mit dem Bibeltext umgehen kann. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt. Wir haben gegen den Herrn und gegen dich geredet, gegen Gott und gegen den Menschen. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen wegnimmt. Wir haben gesündigt. Wie kommen die dazu, so etwas zu sagen? Wir haben gesündigt. Sind jetzt also doch wieder das Murren, die Unzufriedenheit, die Sünde, Schuld daran, dass Schlangen ankommen? Haben sie mal wieder sich falsch verhalten? Es gibt viele Definitionen von Sünde. Der Kirchenvater Augustin hat Sünde beschrieben als einen Zustand. Man ist in sich selbst verkrümmt. Man sieht die anderen nicht mehr. Und man sieht auch Gott nicht mehr, der über einem ist. Man ist nur mit sich selbst beschäftigt. Man ist nur bei sich selbst. Man ist hochkonzentriert auf das, was man selbst fühlt und spürt und denkt. Und das bezeichnet Augustin als Verkrümmtsein in sich selbst. Ich reduziere mich sozusagen, wenn es schlecht geht, sogar noch auf das Dunkle, auf den schwarzen Punkt in meinem Leben. Auf das, was bei mir nicht gut ist. Auf das, was bei mir nicht läuft, auf das, was bei mir nicht in Ordnung ist, was ich mir so sehr besser wünsche. Ich bin so in mich verkrümmt, dass ich nicht mehr hochschauen kann und dass ich nicht mehr den anderen anschauen kann. Ich verkrieche mich sozusagen in mich selbst. Und während ich mich in mich selbst verkrieche, kommt noch mehr Böses angekrochen. Dann lebe ich, als gäbe es nur mich, ich sehe nur mich und werde gleich schon wieder gebissen von etwas Schlechtem. Ich sehe nicht mehr die Menschen, die mit mir unterwegs sind. Und Gott, für den habe ich schon gar keinen Blick mehr. Und dann wünsche ich mir, oh Gott, bitte, bitte, nimm das Schlechte, das Böse aus meinem Leben. Ich bin so verkrümmt, dass ich nur den Gedanken habe, Gott, schaff das Schlechte aus meinem Leben weg. Aber Gott schafft das Schlechte nicht weg. Das ist eine ganz irre Geschichte. Gott beseitigt die Schlangen nicht. Die Schlangen bleiben da, im Leben. Obwohl Mose wahrscheinlich wie von den Israeliten gebeten, Gott darum angefleht hat, bete zum Herrn, dass er die Schlangen von uns fortschafft. Aber Gott schafft die Schlangen nicht fort. Der Herr antwortete Mose, und das finde ich echt so ein Kracher in dieser Geschichte. Man muss sich das mal vorstellen. Gott sagt zu Mose, mache ihnen ein Zeichen. Kann doch wohl nicht wahr sein. Mache ihnen ein Zeichen, das so aussieht wie das Böse. Stecke dieses Zeichen auf einen Feldstab und da sollen sie hochschauen. Das Böse in die Augen nehmen. Fertige eine Schlange an. Jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen, dann wird er am Leben bleiben. Da machte Mose eine Schlange aus Bronze und steckte sie auf ein Feldzeichen. Und tatsächlich, wer gebissen worden war und die Bronzeschlange ansah, blieb am Leben. Da sollen sie hinschauen, auf die Kupferschlange am Stab. Und wer es tut, der bleibt am Leben. Der Äskulapstab, wir kennen ihn. Jeder, der regelmäßig in die Apotheke geht, kennt dieses Zeichen. Manchmal ist da noch so ein Becher drunter, steht für irgendeine griechische Gesundheitsgöttin, soweit ich weiß. Dieser Stab ist ein altes heidnisches Symbol, das das Volk Israel sozusagen inkulturiert hat, fromm gemacht hat. Der Schlangenstab begegnet uns noch heute. Heute das Symbol für ärztliche, pharmazeutische Hilfe. Es ist gut für uns, wenn wir in Apotheken reingehen. Es ist gut für uns, wenn wir uns Medikamente holen. Es wäre fahrlässig, wenn wir es nicht tun würden. Das Schlangenstabzeichen wurde vom Volk Israel praktisch angeeignet. Die Schlangen, die gerade noch Zeichen des Todes waren, sind jetzt das Zeichen des Lebens, des Überlebens. Leben, wo nur Tod vermutet wird. Licht, wo nur Dunkelheit zu sein scheint. Liebe, wo nur Schrecken ist. Eine Umkehrung, wie sie da geschieht, da kann nur Gott dahinter stecken. Unglaublich. Weil Gott Leben aus dem Tod holt. Weil Gott aus dem Dunkel Licht herausholt. Weil der Schrecken durch seine Liebe vertrieben wird. Schaut auf dieses Zeichen. Schaut dem Bösen, dem Negativen ins Auge. Und ihr werdet nicht sterben. Warum? Weil Gott bei uns ist. Im Neuen Testament wird diese geistliche Umkehrung auf die Spitze getrieben, dass das Negative zum Bild des Positiven wird. Da ist das Kreuz, das ist wirklich ein ganz ekelerregendes Zeichen. Ein Folterinstrument. Ein Folterinstrument, das uns heute daran erinnert, dass Menschen gefoltert werden, dass Menschen sterben. Und dieses Zeichen soll unser Heilszeichen sein. Auf das Kreuz schauen in Krisenzeiten, das hat eine lange Tradition. Zum Beispiel Sterbende. Ihnen wird häufig das Kreuzzeichen hingehalten, dass sie es sehen. In Krankenhäusern, in Hospizen. In der alttestamentlichen Geschichte sehen wir eine Schlange aus Metall. In der Leidensgeschichte Jesu sehen wir ein Kreuz aus Holz. Und jetzt noch mal ganz kurz zu unserer Schriftlesung vorhin. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Liebe Gemeinde, wir können noch so oft gebissen werden. Es kann noch so hart zugehen im Leben. Es können noch so furchtbare Wüstenzeiten vor uns liegen. Wir haben ein Zeichen des Heils, das Kreuz. Wir haben den an unserer Seite, der gestorben ist und der auferstanden ist. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit wir an irgendwelchen Schlangenbissen leiden und damit es uns schlecht geht, sondern damit die Welt gerettet werde. Heil und Rettung ist das, was Gott für diese Welt für uns im Sinn hat. Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, dass er richte. Es ist nicht mein Murren, mein Knurren. Es ist nicht mein kurzer Geist. Es ist auch nicht meine Null-Bock-Phase. Es ist auch nicht meine Sünde, die Gott wütend oder böse macht. Und nicht einmal mein Ich bin in mich verkrümmt, veranlasst Gott, mir Schlangen auf den Hals zu schicken. Das tut er nicht. Sie sind leider einfach da, weil wir in dieser Welt leben. Gott möchte, dass ich mich aufrichte. Gott möchte, dass ich hochschaue, dass ich lebe. Und er hat mir ein Zeichen gesandt, das Zeichen des Kreuzes. Schau dahin, blicke auf, du wirst leben. Gott begegnet uns und heilt uns und nimmt uns an der Hand. Er meint es nicht böse. Und nehmen wir diese Wüstengeschichte bitte, bitte nicht persönlich. Wir dürfen murren. Gott liebt uns trotzdem. Wir dürfen verzweifeln. Gott liebt uns trotzdem. Wir dürfen einen kurzen Geist haben. Gottes Geist ist sehr, sehr langmütig. Und wir hören die Sätze Jesu am Kreuz. Vater, vergib ihnen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist alles gut. Es ist vollbracht. Amen. Vor der Fürbitte singen wir das Lied 83, die Strophen 1 bis 3, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht.
Wir wollen zusammen Fürbitte halten. Wenn es euch möglich ist, steht doch gerne dazu auf. Und zwischendurch wollen wir das Kyrie singen. Herr, gestern war der Jahrestag eines furchtbaren Krieges, der immer noch andauert. Wir sehen in die Welt und überall gibt es Kriege, überall herrscht Unruhe, überall Zerstörung, Mord und ja, Willkür von Menschen, die Macht wollen über Menschen, die keine Macht haben. Herr, wir bitten dich, dass du mit deinem Frieden kommst, dass du hilfst, dass du rettest, dass du den Menschen, die Macht haben, klar machst, dass sie Verantwortung tragen, dass du den Menschen, die Krieg treiben, Einhalt gebietest, Herr. Wir bitten dich, dass du die Menschen schützt, die unter Verfolgung und ja, Angriffen aller Art leiden. Und Herr, wir gucken in unser Land und sehen, wie sich Tendenzen bilden, die zu Nationalismus, zu Hass, zu ja, einfach Unmut führen in der Gesellschaft. Schenke du, dass wir bereit sind, dazu aufzustehen, dass wir mutig sind und dafür einstehen, dass alle Menschen deine geliebten Menschen sind und dass alle Menschen das Recht haben zu leben, dass alle Menschen das Recht haben, in Frieden zu leben. Sei du da, Herr, wir bitten dich, erbarme dich. Kyrie. Herr, wir bitten dich für jeden Einzelnen von uns, der sich einsam fühlt, der krank ist oder ja, sich in einer Phase befindet, wo er keinen Mut hat. Bitte Schenke du Menschen, die Mut machen in ihr Leben. Schenke du Hoffnung. Sei du da, wenn es uns ausweglos erscheint. Sei du da und schenke uns deine Liebe. Lass uns für andere da sein. Lass uns spüren, dass wir geliebt sind, dass wir auf dich schauen können und dass wir dann nicht von den Schlangen gebissen oder doch von den Schlangen gebissen, aber nicht von den Schlangen getötet werden, Herr. Sei du bei uns und Herr, wir bitten, erbarme dich. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werden dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Und Jesus spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.
Hier kommen die Informationen für die nächste Woche und die nächste Zeit. Heute nach dem Gottesdienst ist Gemeindestunde. Nach 10 Minuten Pause Kaffee gibt's im Foyer. Zur Information, im März ist Carsten Hokemer mit 10 Momentmal-Andachten im NDR vertreten. Also nicht erschrecken, wenn man seine Stimme im Radio hört. Die Andachten werden auch auf der Website zu lesen und zu hören sein. Apropos Website, sie ist neu gestaltet. Man kann gerne mal wieder reinschauen. Am Montag haben wir Tischtennis um 18 Uhr, Sprachcafé ist am Mittwoch um 17 Uhr und dann wieder Feierabend. Am Donnerstag ist ab 19 Uhr die Gruppe Nachdenken in Hamburg bei uns zu Gast. Wer dabei sein möchte bei dem Vortrag von Wolfgang Wodarg, muss sich anmelden bei Carsten Hokema. Ab März haben wir einen Glaubens- und Taufkurs. Interessenten mögen sich bitte heute nach dem Gottesdienst noch einmal melden. Am 9. März machen wir mit bei Hamburg räumt auf von 10 bis 12 Uhr rund um unsere Kirche. Am 10. März findet bei uns nach dem Gottesdienst das Seminar Einfach sprechen statt, ein Seminar zum Thema leichte Sprache. Bitte jetzt anmelden bei Carsten Hokema. Und noch einmal der Hinweis, ab dem 6. Mai haben wir immer montags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr einen Kinderchor bei uns, der übt unter Anleitung von David Beta. Anmeldung auch jetzt über die Website. Und wir werden nicht müde, nach Wohnungen und Häusern zu fragen. Wenn jemand jemanden kennt, der etwas zu vermieten hat, bitte unbedingt bei Carsten Hokema melden. Ja, und dann der Hinweis auf nächsten Sonntag. Bitte pünktlich kommen, und zwar schon um 10 Uhr. Es darf auch gerne schon um 21:45 sein, dann ist es nicht so stressig. Der Gottesdienst wird übertragen bei NDR und WDR. Also bitte richtet euch darauf ein, kommt pünktlich und seid fröhlich mit dabei. Bringt gerne auch noch Gäste mit. Und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein, hören danach noch auf die persönlichen Nachrichten und danach gibt es Kaffee und dann gleich im Anschluss die Gemeindestunde. Und dann wünschen wir allen natürlich noch einen wunderschönen Sonntag. Und jetzt verabschieden wir uns von den Menschen, die online dabei sind, wünschen Ihnen einen schönen Sonntag und jetzt kommen noch die persönlichen Nachrichten. Also wie